Warum denken wir noch in Pre-Seed, Seed, Serie A, B, C, D und so weiter? Weil es halt so aufwendig ist, eine Finanzierungsrunde aufzusetzen und man es nicht ständig machen will, sondern immer nur, wenn man es gerade mal braucht, und ist man froh, wenn das Ganze vorbei ist. Mit diesem Continuous Fundraising oder bei uns Crowd Investing kann ich einen Invest Now Button auf meiner Webseite haben, wo jederzeit jeder draufklicken kann und sieht meine aktuellen Konditionen, zu denen er investieren kann, und kann quasi komplett self-serving den Investment-Ding da durchlaufen und dann Investment abschließen. Das heißt, ich bin eigentlich immer am Fundraisen. Oder ich brauche es gerade nicht. Dann mache ich eine Pause rein, gerade im brauche ich kein Geld. Ich brauche wieder Geld, dann mache ich es wieder auf. Ich kann mir meine Bewertung, also es ist ja mein Angebot an die Öffentlichkeit, jederzeit ändern und bin eigentlich immer im Fundraising. Das heißt, wenn ich zu einer Konferenz gehe und spreche auf der Bühne, habe mein Public Fundraising open, kann ich dort jedem sagen, wer das toll findet, ihr könnt gerne investieren. Hier ist die Webseite, invest now und fertig.
Was geht, ihr Lieben? Folge 101 und ich kann mir keinen besseren Gast vorstellen als Christoph Jentsch, denn wenn ihr euch schon immer mal gefragt habt, warum es Ethereum und Ethereum Classic gibt, wie es eigentlich ist, Ethereum mit aufzubauen oder was es eigentlich bedeutet, sein Unternehmen zu tokenisieren, Fundraising besser, einfacher und effizienter zu gestalten und wie Tokenisierung in Deutschland eigentlich funktioniert. Er ist der richtige Mann für euch. Es gibt wenige Leute, die mit so einer Leidenschaft über das sprechen, woran sie arbeiten. Und ich freue mich sehr auf euer Feedback zu dem Gespräch, das wir jetzt hatten. Let's dive in. So, Christoph, eine Sache, die mir gerade aufgefallen ist, als ich den Podcast vorbereitet habe, hast du dich eigentlich mal selber gegoogelt?
Ja, das habe ich schon mal gemacht. Oder eher auf YouTube. Einfach zu sehen, welche Videos kommen denn da eigentlich gerade. Und das sind nicht die, die ich erwartet hätte. Es gibt immer so ein paar gute Sachen, die würde ich mir wünschen, dass die kommen. Und dann gibt es meistens die nicht so guten Sachen und die kommen. Aber alles gut.
Ich habe das nämlich gerade tatsächlich zum ersten Mal so gemacht und bin voll positiv überrascht. Es gibt eine ZDF-Doku über dich, 10 Minuten über The DAO. Werde ich mir auf jeden Fall im Anschluss nochmal anschauen. Aber ansonsten gehörst du wahrscheinlich auch zu denjenigen, über die es sehr, sehr viele Google-Pages gibt und du dich bis in unendliche scrollen kannst und Artikel über dich findest, die auch alle recht positiv sind. Also auf jeden Fall good for you.
Bis jetzt, ja. Ich hoffe, es bleibt auch so.
Genau, und wir sind schon direkt reingestartet an alle, die zuhören und zuschauen. Wir sind bei Folge 101. Es freut mich sehr, dass du es auch in dem Podcast geschafft hast und deine Geschichte mit uns teilst. Ich kenne das, was du zu erzählen hast, schon aus diversen Events und Präsentationen. Und eine Sache, die überall gleich geblieben ist, ist die Tatsache, dass du mit sehr viel Leidenschaft über die Themen sprichst, die dich bewegen und eine breitere Masse auch wirklich mit anziehen kannst. Also ich erinnere mich noch ganz gut an, wir hatten ein Investor-Dinner vor einigen Monaten und ich weiß, dass die Präsentation von dir, glaube ich, für so 20, 30 Minuten geplant war, aber du so viel coole Sachen erzählt hast, die Leute so gebannt zugehört haben und so begeistert von dem waren, wie du auch Dinge erzählst, dass ich mich umso mehr freue und mal gespannt bin, wie wir hier die Zeit füllen werden.
Ich freue mich drauf.
Genau, dann lass uns doch gleich losstarten. Für alle die dich vielleicht vorher noch nicht gegoogelt haben und nicht einordnen können, wer du bist, magst du dich mal vorstellen?
Gerne. Also vielleicht fange ich an mit den Sachen, die man nicht bei Google findet. ich bin erstmal Familienvater, ich habe eine große Familie, verheiratet mit 8 Kindern und das ist das, wo ich eigentlich meine meiste Zeit verbringe. Ansonsten habe ich theoretische Physik studiert in Dresden und bin dann zur Ethereum Foundation gekommen. Das war so Sommer 2014. Und ab da ging so ein bisschen mein Crypto-Rabbit-Hole los. Die Sachen, die ich gemacht habe, ja, für die Ethereum Foundation gearbeitet, die DAO gemacht, lange Geschichte, werden wir heute bestimmt mal kurz drauf zurückkommen. Danach Slockit groß gemacht, verkauft und jetzt aktuell mache ich ein Venture-Studio, wo wir viele Web3-Startups gründen und eins davon leite ich selbst. Das geht momentan auch fast 100% meiner Zeit rein, das ist Tokenized, da geht es um Tokenisierung von GmbH-Anteilen. Das vielleicht so die Kurzzusammenfassung.
Sehr, sehr cool. Man hört, du hast diesen Pitch auf jeden Fall schon öfter gemacht und hast alle wichtigen Informationen erwähnt, inklusive deine 8 Kinder. Das ist ja richtig krass, also dass du es schaffst, bei der Arbeit, die du leistest und der Präsenz, die du auch noch hast, nebenher auch ein wahrscheinlich guter Familienvater zu sein, ist echt schon sehr, sehr stark. Und eine Sache, die ich mich gerade direkt
musst du meine Kinder fragen, aber ich hoffe ja.
Okay, gut. Dann gehe ich einfach mal grundsätzlich davon aus. Als jemand, der theoretische Physik studiert hat, wie kam der Switch zur Ethereum Foundation?
Also Zeit war so 2013. Ich bin irgendwie auf Bitcoin gestoßen. Ich weiß auch noch wie. Es ging darum, ich habe viele Grafikkarten gebraucht, um Computersimulationen durchzuführen. Das war so meine Hauptbeschäftigung, theoretische Polymerphysik, wen es interessiert. Und die Simulation brauchten viel Rechenleistung und ich bin online auf die Bitcoin Mining Rigs gestoßen. Die haben gerade damals die haben früher noch mit GPUs gemeint, die Bitcoine, und haben die alle verkauft, weil sie umgestiegen sind auf FPGAs und später ASICs. Und die waren alle günstig zu haben. Und das war für mich so, was ist Bitcoin Mining? Und 2013 konnte man noch so ziemlich alles lesen, was es zu diesem Thema gab. Also es war natürlich das Bitcoin White Paper, gewisse Online-Foren und ich habe einfach fast alles gelesen, dann auch mal ein paar Bitcoin gekauft, aber was man als Student halt so übrig hat, wir reden ja Größenordnung ein paar hundert Euro. Damals war es aber auch noch, glaube ich, 80, 90 Euro pro Bitcoin. Konnte man sich mal ein paar Bitcoins kaufen. Und das war so meine erste Erfahrung. Und während ich so tief in diesem Thema dann immer mehr dazu gelesen habe, hat mich eigentlich mehr die Technologie fasziniert. Und vielleicht, man versteht ja oft im Leben erst nachhinein, warum man irgendwelche Dinge gemacht hat. Man lebt vorwärts und versteht das Leben rückwärts. Und was mich damals, glaube ich, so fasziniert hat, waren wesentlich zwei Dinge. Einmal so dieser libertäre Gedanke von regierungsunabhängig ein Finanzsystem aufzubauen und Geld, was nicht an der Zentralbank hält, erhängt. Das Zweite, ich habe auch biologische Mathematiken teilweise in meiner Doktorzeit beschäftigt und ich mochte selbst organisierende Systeme. Also wie man es vielleicht kennt von Ameisen oder irgendwelche anderen Dinge in der Natur, die nur lokale Regeln haben. Also ich tue gewisse Dinge nur basierend auf meinem unmittelbaren Umfeld, aber man bekommt ein globales Verhalten. Und das ist mir sehr faszinierend. Und Bitcoin hat eigentlich genau das. Man hat eigentlich nur ein paar lokale Protokollregeln, wie Bitcoins entstehen, wie man sie transferieren kann. Und die sind verhältnismäßig einfach zu verstehen. Also manche sagen, Bitcoin ist kompliziert. So schwer ist es nicht. Also das Proof of Work muss man einmal kurz verstehen und dann Private Keys, was man damit machen kann. Und da hat man eigentlich die Regeln verstanden. Und trotzdem hat man ein globales Verhalten, nämlich eine Währung, die unabhängig von Zentralbanken ist, die censorship resistant ist und so weiter. Und das war faszinierend. Und als ich in diesem Zusammenhang dann das Ethereum White Paper gelesen habe, das war so Ende 2013, Anfang 2014, war das, also das mindblowing Gedanke war, wir können diese Eigenschaften jetzt auch jeder anderen Applikation hinzufügen. Also sogenannte dezentrale Applikationen bauen. Egal was, sei es Namensregister, Handelsregister, Grundbuch, ist es nur Register als Beispiel zu nennen, Finanzapplikation und. Alles, was wir uns noch so ausdenken könnten, dezentrale, autonome Organisationen. Und all das würde aber dieselben Eigenschaften haben wie Bitcoin. Und das war so faszinierend, dass ich dann ja alles dazu gelesen habe. Und als im Sommer 2014 der Ethereum Crowd Sale stattgefunden hat, mit so etwa 18 bis 20 Millionen Dollar, und die brauchten C++-Entwickler in Berlin, das war quasi um die Ecke, genau das, was ich gut konnte. Und da war es für mich eigentlich klar, da muss ich hin. Und ich habe damals mit Gavin Wood gesprochen, der macht heute Polkadot. Und bin dann als Cheftester reingekommen und es hat unheimlich viel Spaß gemacht, die Zeit.
Krass. Also du hast dich quasi erstmal durch Bitcoin durchgelesen und aber auch wahrscheinlich gemerkt, dass man auf Bitcoin dann letzten Endes nichts bauen kann und deswegen zu Ethereum gegangen bist.
Das war auch nie der Gedanke von Bitcoin. Wichtig zu verstehen ist auch, fast alle, die Ethereum gegründet haben oder groß gemacht haben, waren Bitcoiner. Heute hat man so diese Lager, Bitcoin gegen Ethereum, ist eigentlich alles Quatsch. Bitcoin war immer sollte auch immer nur eine digitale Währung sein. Das war der Use Case, daraufhin hat man optimiert. Und das ist ja auch die Stärke von Bitcoin, diese Unveränderbarkeit, dass man das eben nicht alle paar Jahre ein Update macht. Und dieser eine Use Case und nicht mehr. Und das ist für mich heute noch Bitcoin und ich mag diesen Teil von Bitcoin auch sehr und es ist auch völlig in Ordnung. Ethereum hat einen ganz anderen Use Case. Ethereum wollte dezentrale Applikationen bauen, die dieselben Eigenschaften haben wie Bitcoin und braucht eben nur eine Währung, damit die Blockchain funktioniert. Das war aber nicht der Gedanke, wir machen jetzt mal Konkurrenz zu Bitcoin, wir brauchen eine zweite Währung. Ich war damals, wir haben es beschrieben als das Öl, also Bitcoin war ein bisschen das Gold und wir waren das Öl, wo es man halt nutzt jeden Tag, um Maschinen laufen zu lassen. Es war nie die Absicht, Konkurrenz zu Bitcoin zu sein in dem Punkt virtuelle Währung, sondern eben eine Plattform für dezentrale Applikationen. Also die Narrative war damals sehr, sehr anders, als wie sie heute teilweise ist.
Ja, super interessant. Und als Tester, was waren die Aufgaben, beziehungsweise wozu hast du beigetragen? Hast du dann immer den anderen Developern gesagt, was sie alles falsch machen?
Oder teilweise. Wie kann man sich das vorstellen? Auch hier wieder, wie bin ich da eigentlich reingekommen? Ich habe damals mit Gavin gesprochen und für mich war so ein bisschen, sag mir, was gibt's zu tun? Und da hat so verschiedene Aufgaben aufgezählt und so ein bisschen, was ist das Schwierigste? Woran hängt es am meisten? Das war das Testen der sogenannten Ethereum Virtual Machine oder EVM, was heute auch noch viele benutzen. auch viele andere Blockchains benutzen. Und ich, damals wusste ich nicht mal, was das ist und von was er hier spricht. Weil virtuelle Maschine, ich kann das vielleicht von Java, aber wenn man theoretische Physik studiert hat, traut man sich zu, alles verstehen zu können, wenn man nur hinreichend Zeit hat, sich das alles durchzulesen. Also war mein Gedanke, ja, ich kriege das schon irgendwie hin, ich mache das einfach mal. Und letztendlich, das ist auch ein Unterschied von Bitcoin zu Ethereum, Bitcoin hat nur das White Paper als, man kann es eigentlich nicht Spezifikation nennen, nur Beschreibung der Idee. Und dann gibt es die C++-Implementierung und das war's. Das heißt, es gibt keine technische Spezifizierung und es gibt auch nicht mehrere Clients, gibt eben nur den einen. Bei Ethereum gibt es das White Paper von Vitalik, was die Idee sehr gut beschreibt. Und was, wenn man heute nicht genug Anerkennung gibt für seine Leistung, meiner Meinung nach, ist Gavin Wood, der das Yellow Paper geschrieben hat. Das Yellow Paper ist wirklich eine technische Spezifikation von Ethereum, was das Ganze hat wahr werden lassen oder reell. Und meine Aufgabe letztendlich war, basierend auf dieser Spezifikation tausende von Tests zu schreiben, die, wenn man sie alle besteht, beweisen oder zeigen, dass man sich an die Spezifikation hält. Und das sind ganz einfache Sachen, wie man halt, wie Smart Contracts auszuführen sind auf der EVM, wenn ich halt das rechne, muss das am Ende rauskommen. Und das sind ganz lapidare Dinge, wie was kommt raus, wenn ich 1 durch 0 rechne? Darf halt nicht undefined sein, da muss halt definiert sein. Interessanterweise macht da Python was anderes manchmal als C++. Und dann gibt's halt in den verschiedenen Implementierungen dieses Protokolls. Wir hatten damals C++, Go und Python. Das war Gavin Wood, Jeffrey Wilke und Vitalik. Die hatten da andere Ergebnisse und deshalb konnten die miteinander kein Blockchain-Netzwerk aufbauen, weil die immer andere Dinge gemacht haben. Das letztendlich dafür sorgen, dass die bis ins letzte Detail immer genau dasselbe Ergebnis liefern und genau dasselbe tun. Und dann immer, wenn ich festgestellt habe, dass einer das nicht macht, dann hingehen und sagen, du hast hier einen Fehler, korrigiere das mal. Genau.
Mega. Richtig spannend. Ich habe tatsächlich auch, also schön, dass du das mit Gavin Wood auch noch erwähnt hast. Ich habe mal The Infinite Machine gelesen von Camilla Russo und da wurde auch die Geschichte von der Ethereum-Entstehung auch sehr, sehr so romanmäßig fast schon abgebildet, wo dann die ganzen anderen Founder neben Vitalik auch nochmal wirklich ins korrekte Licht gerückt worden sind und da auch nochmal ein bisschen darüber gelernt, was für einen Beitrag eigentlich die anderen noch mit dazu getragen haben. Wie kam das denn dann eigentlich, dass du vom Tester hin gesagt hast, okay, den nächsten Schritt gegangen bist und The DAO gegründet hast? Also was war da die Beweggründe und warst du der Erste, der auf diese Art von Idee kam?
Also wenn man so möchte, ist Bitcoin auch eine DAO, eine dezentrale autonome Organisation, so ganz weit gesprochen, aber auch schon im Ethereum-White Paper hat Vitalik diese Idee benannt. Also ich will mich jetzt nicht hinstellen und sagen, ich bin der DAO erfunden hat. Also es war nur noch keine, die richtig in Form eines Smart Contracts on-chain lief, die mit dieser Detailliertheit und Definiertheit. So. Und damals, meine Familie sind alles irgendwie Unternehmer, mehr oder weniger. Ich wollte auch immer Unternehmer sein. Also für mich war klar, irgendwann mache ich mein eigenes Ding. Und es war dann Ende 2015, was viele auch oft nicht wissen, die Ethereum Foundation war, der Gedanke war nie, dass das Ding für immer läuft. Es waren 18 Millionen Crowdfunding, es gab keine Einnahmen, so da jeder war, wenn das Geld alle ist, einfach Schluss, wir machen es wieder dicht und ähnlich wie Bitcoin ist quasi dann gibt es einfach niemanden mehr. Kein Satoshi Nakamoto, der war dann eben weg. Und so sollte eigentlich die Ethereum Foundation dann einfach verschwinden. So, das war, als ich damals dort angefangen habe, war mir auch klar, es ist eine Non-Profit, die hat einmal Geld geraced, das hält ein paar Jahre und dann ist für alle Schluss. So, das heißt, für mich war es nie im Kopf, dass ich langfristig für die Ethereum Foundation arbeiten könnte überhaupt. Und dann so Ende 2015 war dann tatsächlich der Punkt gekommen, wo die Ethereum Foundation kaum noch Geld hatte. Und das war auch der Grund, warum dann das ganze C++-Team gecancelt wurde, was der Grund war, warum Gavin dann Parity oder ETHCore am Anfang, dann Parity als Polkadot gemacht hat. Lange Geschichten, wie die sich so abgetragen haben, natürlich erzähle ich jetzt hier um die Spitze des Eisbergs. Da gab es natürlich viel Streit, viel böses Blut, viel Diskussion, was macht man, wenn das Geld alle geht, worauf konzentriert man sich, was lässt man weg? Und für mich war aber klar, na gut, die haben jetzt hier vielleicht noch 3 bis 6 Monate und jetzt ist die Zeit für mich gekommen, mein eigenes Ding zu machen. Und ich habe dann Slockit gegründet und Slockit zusammen mit meinem Bruder und Stefan Tual. Stefan Tual war damals, der hat die ganze Communication gemacht bei Ethereum und er war mit hauptverantwortlich für diese ganze Meetup-Kultur in der Blockchain-Szene. Er hat angefangen damit, die ganzen Ethereum-Meetups aufzusetzen weltweit. Also der hatte auch sehr einen großen Einfluss gehabt beim Bauen der Ethereum-Community. Wie auch immer, was war der Gedanke dahinter? Ganz kurz, ich habe nicht daran geglaubt und glaube es heute auch nicht, dass Ether als Währung im Alltag verwendet wird, also um irgendwo sein Eis zu kaufen, sondern, das war mein Glaube damals, ist nicht wahr geworden, aber ich hatte gehofft, dass es irgendwann eine Economy of Things gibt und dass die Maschinen miteinander darüber sich bezahlen oder Dinge austauschen, Verträge eingehen und so weiter. Das war so die ganz große Vision. Und wir wollten anfangen mit Türschlössern und das Türschloss war dann der Gedanke, so eine Art dezentrales Airbnb zu machen. Also wir haben es dann noch weiter gefasst, wir haben das Universal Sharing Network genannt. Also ein ganz allgemeines Netzwerk, wo man alles, was man irgendwie an- und ausschalten kann oder auf- und zuschließen kann, dort anbindet und damit vermietbar macht. Sei es das Fahrrad, die Waschmaschine, die Steckdose, die an- und ausgeht oder eben die Wohnung oder irgendwann das Auto. Und dann haben wir verschiedene Prototypen gebaut. Wir haben das bei DEFCON 1 vorgestellt, die Leute waren begeistert. Und dann ging es halt Richtung Funding und ich wollte nicht klassisches VC-Funding nehmen. Und dann ging es los, mit den Smart Contract zu schreiben, was ist, wenn wir einen Token machen und die Tokenholder geben uns Geld, wir geben den Token und alle Profits gehen dahin. Und dann war, naja, also wenn wir jetzt schon mal Smart Contracts haben, die gab es ja erst seit ein paar Monaten, muss man auch sagen. Es war 2015. Es gab noch Solidity-Version 0.1, alles noch im Editor gemacht. Da gab es noch die ganzen schönen Tools, die wir heute alle kennen, die gab es einfach nicht. Am Anfang war es ein ganz einfacher Token-Contract. Dann ging es weiter mit, was ist, wenn das Geld da drinnen bleibt und wir müssen fragen, ob wir das Geld rausbekommen für verschiedene Dinge, die wir machen wollen. Und die Tokenholder können das freigeben. Und dann irgendwann kam die Idee zu sagen, lass uns das komplett frei machen. Also jeder kann Geld reingeben und jeder kann einen Antrag stellen, da Geld rauszuholen. Und die Tokenholder müssen dafür stimmen. Und viel mehr war der DAO-Contract nicht. Im Wesentlichen war das die Funktionalität.
Was war die Incentivierung für die Leute, dann Geld reinzupacken? Waren das dann Unternehmensanteile oder das Versprechen, dass man an irgendwas dann partizipiert? Oder also was haben die Leute dann, wie habt ihr so viel Geld da reinbekommen?
Ja, das hat sich im Laufe der Zeit geändert. Ganz am Anfang war die Idee, die hatte ich auch bei DEFCON 1 vorgestellt, kann man sich schon anschauen, das Video, dass mit diesem Geld werden verschiedene Gruppen finanziert, die etwas tun für dieses Universal Share Netzwerk. Beispiel wir hätten jetzt ein Türschloss gebaut, was man verbinden kann zur Wohnungsvermietung. Und jedes Mal, wenn das benutzt wird, sollten zum Beispiel 5% an die DAO-Tokenholder gehen. Es geht zurück an die DAO und die können sich ihre Teile rausholen. Also ja, ganz klar, man könnte wie von Dividenden sprechen, Profit, der zurückfließt. Aber die Idee war immer nur, dieses Universal Sharing Netzwerk oder diese weltweite Sharing Economy, die auf der Blockchain basiert. Und es gab tatsächlich Gruppen, die gesagt haben, wir machen ein Auto, was da anpasst. Da war eine Gruppe aus Frankreich. Da gab es Anwälte, die wollten eine Legal Entity für die DAO bauen. Es waren einfach wirklich sehr verteilt. Damit ging es los. Wir hatten damals etwa 5.000 Leute im Slack. Wir hatten, wenn da jeder 1.000 Euro gibt, sind wir bei 5 Millionen. Es sind wieder erwarten mehr reingekommen. Es waren dann so 5 bis 10 Millionen, 20 Millionen am Anfang. Und jetzt hatte ich angefangen, die Narrative zu ändern. Jetzt hat es bis zu 20 Millionen, ganz grob, oder 30 Millionen, war es noch so, wir finanzieren das USN, das Universal Share Network. Das waren auch damals die Videos, die so rumgingen. Wir haben einen, man kann sagen, Fehler, oder das war sehr gut. Wir brauchten technisch gesehen sogenannte Kuratoren, die dafür sorgten, dass es keine malicious contracts gibt, die Geld bekommen. Und die hatten eigentlich eine rein administrative Funktion. Das war aber damals so the who is who der Ethereum Community. Ja, das waren Vitalik, Gavin, Christian Reit, wie es in der Solidity gemacht hat, viele weitere. Und das hat man nach außen, sah das dann so aus, das ist so wie aus dem Investmentfonds. Ich meine, die müssen ja nicht USN finanzieren, die können ja alles finanzieren damit. Und dann kam so irgendwann die Geschichte, Leute haben einen Haufen Geld gemacht mit Ethereum, also einfach nur den Ether als Protokolltoken. Und der nächste Schritt ist der Application Layer. Jetzt wird es tausende von Apps geben. Nach DEFCON 1 hat ja jeder eine coole App vorgestellt. Und wie kann ich in diese Apps investieren? Die hatten manchmal noch keinen Token, die waren sich sehr unsicher, ob sie einen Token machen konnten oder nicht, wegen rechtlichen Dingen. Und dann war so die Narrative, na, was ist, wenn die alle Funding von der DAO bekommen? Und dass die DAO eigentlich so der große Venture-Fonds wird, der in alle Ethereum-Apps investiert. Und wir haben jetzt diese super tollen Kuratoren, die das sich alles mal anschauen, damit es kein Mist wird. Und dann war es auf einmal, du willst das Ethereum-Ökosystem investieren, wie so eine Art Indexfonds, dann investieren die DAO. Das war jetzt nicht unsere Narrative, die hat sich einfach so entwickelt. Und als das dann Fahrt aufgenommen hat, dann sind wir, also weiß wir, die DAO, auf von dann 150 Millionen Dollar gegangen. Daraufhin ist der Ether-Preis gestiegen. Da gab es mal, glaube ich, die Top-Spitze waren es dann mal so umgerechnet 220 Millionen Dollar, je nachdem, wie der Ether-Preis halt gerade war. Das war dann, weil sich die Narrative geändert hat. Das war weder, was wir je antizipiert hatten. Und jetzt kann man natürlich über Sicherheit sprechen. Ich bin der Meinung, und kann mit ehrlichem Gewissen sagen, dass wir alles getan haben, was man hätte so tun können. Das heißt, ich selber habe natürlich drauf geschaut, wir haben den Code an. Die haben jetzt keinen Security Audit gegeben, aber Vitalik Buterin, Christian Reitwiesner und Gavin Wood, das sind die, die Ethereum und Solidity gebaut haben, haben drüber geschaut zumindest. Aber ich will jetzt hier nicht irgendwo angreifen, die haben nur mal kurz drüber geschaut. Es war kein Audit. Und später auch dann, wir haben ein Audit machen lassen von der Firma Déjà-vu. Das waren die einzigen, die irgendwie eine Ahnung hatten von Ethereum. Das war dieselbe Firma, die auch die Ethereum-Clients auditiert hatte. So viel mehr hätte man nicht machen können. Wir wussten einfach nicht, wonach wir schauen sollten. So, was ist passiert? Ihr kennt die Geschichte. Es gab einen Fehler im Smart Contract. Es gab einen Hacker, der Geld hat rausbekommen können in einen sogenannten Untercontract. Lange Geschichte, sogenannten DAO Wars. Viel hin und her. Sehr kontroverse Diskussion, ob man da jetzt was tun sollte, nicht tun sollte. Soft Fork, Hard Fork. Es war eine extrem intensive Zeit. Sommer 2016. Um die ganze Geschichte abzukürzen. Am Ende gab es einen sogenannten Hard Fork. Aus diesem Hard Fork ist dann Ethereum Classic entstanden und Ethereum. Auf Ethereum Classic wurde nichts verändert. Auf Ethereum, ja, auch wieder großes Missverständnis aufräumen. Es gab kein Rollback, also wo man alle Transaktionen rückabgewickelt hätte, sondern einen chirurgischen Eingriff, dass alle Ether, die mit der DAO zu tun hatten, aus diesen Verträgen rausgenommen wurden, diesen kaputten Smart Contracts, in einen neuen Smart Contract gepackt wurden, wo sich jeder DAO-Tokenholder seine Ether wieder rausholen konnte. Das war's. Und manchmal, so die Bitcoin-Community, dort funktioniert sowas nicht. Dort kann man nur über einen Rollback machen. Hätte man versucht, wer jemand kennt vielleicht noch Mt. Gox, das war so damals ein Riesenproblem bei Bitcoin, hätte man versucht, das zurückabzuwickeln, es wäre technisch, hätte einfach nicht funktioniert. Man hätte die ganze Chain zurücksetzen müssen. Und das ist natürlich Wahnsinn. Hätte auch Ethereum niemals getan. Hätten wir bei Ethereum die ganze Chain zurücksetzen müssen auf den Stand von vor der DAO, hätte keiner mitgemacht. Da aber alles einfach weiterlief und Monero diesen chirurgischen Eingriff in diesen Smart Contract machen konnte und auch weil der glückliche Umstand, dass das Geld von dem Hacker eingefroren war für 40 Tage etwa, ansonsten hätte man auch nichts machen können, wenn sich das immer bewegt hätte. Nur deshalb war es überhaupt möglich, diesen Eingriff über einen Hardfork zu machen und damit alle DAO-Tokenholder wieder ihr Geld zurückerhalten zu kommen. Also das war, ja, kontroverse Geschichte. Es hat auch unheimlich weh, das machen zu müssen. Wie, als würde man sein eigenes Baby wirklich wehtun, aber letztendlich war es nötig, leider. Und jetzt ist Geschichte. 2016 und inzwischen gibt es immer noch verschiedene Meinungen, ob es gut oder schlecht war, aber nützt, glaube ich, nicht allzu viel darüber zu diskutieren. Es ist, wie es ist, aber ist gut.
Ja, ich finde das super interessant, dass du rückblickend da einfach so einen großen Einfluss darauf hattest, wie sich dein Ethereum dann letzten Endes auch weiterentwickelt hat. Es gibt auf jeden Fall auch einen Wikipedia-Artikel über The DAO, also natürlich nicht überraschend, aber sehr, sehr, wirklich sehr interessante Geschichte, die sich da abgebildet hat. Und wie kann ich mir das dann, wir sind ja gerade so eine Art Zeitstrahl durchgegangen. Okay, nachdem The DAO durch The DAO dieser Hardfork entstanden ist, wohin hat es sich gezogen? Was hast du danach gemacht? Hast du schon direkt gedacht, okay, ich tokenisiere jetzt als nächstes Dinge, weil sich das für mich so ergeben hat?
Ich bin erstmal so, also muss ich so ein bisschen die Realleben vorstellen. Ich war komplett ausgebrannt. Also ich war,
glaube ich dir,
zwischendurch so einen kleinen Burnout mal gehabt, für ein paar Wochen lang nicht ansprechbar gewesen. Das war so intensiv, dass danach erstmal für mich Pause war. Viele haben gesagt, fix doch einfach den Bug und launch nochmal. So einfach ist das nicht. Also klar, hätte man machen können, geil, aber nein. Ja. So, das heißt, wir haben das erstmal gelassen, aber jetzt kommt vielleicht auch die persönliche Situation. Wir waren quasi komplett pleite. Ja, wir haben die Kreditkarten, wir haben jetzt 6 bis 7 Monate gearbeitet ohne Geld. Wir dachten, das wird 2-3 Monate dauern, so viel Geld hat man auf der hohen Kante und danach würden wir von der DAO Geld bekommen, um Slockit aufzubauen. Das ist nicht passiert, plus monatelange Arbeit ohne Bezahlung. Das heißt, wir hatten dann tatsächlich echte finanzielle Probleme als Slockit. Wir haben erstmal die mutige Entscheidung getroffen, die ich auch nicht bereue, obwohl viele uns was anderes geraten haben, Slockit eben nicht zu beerdigen. Viele meinten, Slockit ist tot, ihr seid quasi, der Name ist verbrannt und ihr müsst das Ding dicht machen, macht was Neues auf. Wir sind Slockit geblieben, mit demselben Gründerteam. Natürlich, unsere Mitarbeiter mussten wir gehen lassen oder sind gegangen, weil wir hatten kein Geld mehr, die zu bezahlen. Das war übrigens damals Lefteris Karapetsas, kennt vielleicht noch einige, der macht jetzt Rotkey, verstehe ich noch sehr gut mit ihm. Oder Criff Green, der macht auch viel so in Public Goods Funding. Also wir sind noch in gutem Verhältnis mit den beiden. Was haben wir danach gemacht? Erstmal Consulting. Also damals war jeder große deutsche Konzern von RWE über Siemens und wie sie alle hießen, die wollten alle Prototypen, Innovationen, irgendwas mit Blockchain machen. Und da haben wir erstmal angefangen, und also ich habe bei der Bundesbank damals Vorträge gegeben und die wurden alle super gut bezahlt. Und wir haben erstmal gesagt, okay, dann machen wir jetzt erstmal ein bisschen Geld verdienen. Wir brauchen Geld. So, wir haben dann ungefähr 3-5 Monate nur so Auftragsarbeit gemacht, war okay. Stefan Tual ist durch die Welt gezogen, um Fundraising für Slockit zu versuchen. Tatsächlich haben wir es dann auch erhalten. Wir haben dann $2 Millionen aus Silicon Valley von lange, lange Geschichte. Also das war mit MC Hammer und Paris Hilton und da ging es rum. Also es waren
Das findet man, das habe ich nicht im Internet gefunden.
Ja, das findet man auch nicht im Internet. Es waren wilde Zeiten. Und am Ende kam es dann dazu, dass wir $2 Millionen bekommen haben. Damit haben wir dann Slockit aufgebaut. Um Slockit kurz abzuwickeln, ja, die Geschichte kurz zu machen. Unser Produkt, was wir gebaut haben, ist nicht erfolgreich gewesen. So, dieses USN und diese Türschlösser. Wir hatten aber weiterhin extrem viele Anfragen von Firmen, die mit uns Projekte machen wollten. Und wir haben dann sehr viel für die Energy Web Foundation gemacht, die jetzt in der Schweiz für Energieprojekte auf der Blockchain macht. Lief richtig gut, wir waren da so knapp 50 Leute, haben auch gut Geld verdient. Und irgendwann wollte ich einfach raus aus diesem Hamsterrad. Es war ja nur noch Consulting machen mit einem großen Team, unheimlich viel Stress, aber finanziell war es super. Und dann hatten wir ein Kaufangebot gehabt von der Firma Blockchains Inc. Kennt vielleicht auch noch welche aus, die damals diese Stadt bauen wollten in Nevada, die ganz viel Land gekauft haben. So, auch, das ist auch eine ganz wilde Geschichte, die ist fast noch wilder, als das davor passiert ist, aber das geht jetzt hier, glaube ich, zu weit. Und wurden dann gekauft, ich bin 2 Jahre noch als Geschäftsführer geblieben und dann brauchte ich wieder Freiraum. Und dann habe ich gesagt, wir haben uns geeinigt und ich bin gegangen als Geschäftsführer, ich habe eine kleine Pause gemacht und dann das, was ich heute mache mit Tokenized. Das ist so die kurze Geschichte.
Ja. Okay, dann lass uns doch in die kurze Geschichte rein. Und zwar, wie kam es denn dazu? Ich meine, das, was du mit Tokenized machst, kannst du super gerne gleich nochmal ausführlicher erklären. Aber wie kamst du dann auf die Idee zu sagen, ich möchte GmbH-Anteile tokenisieren? Also ich möchte das, was, wenn du das in Deutschland Leuten erzählst, dass man das macht oder dass es möglich ist, wahrscheinlich viele erstmal fragen, boah, hört sich an, als wäre das etwas, was legal gar nicht erlaubt ist. Warum geht sowas? Warum hat es vorher noch keiner gemacht? Also wie kam es dazu, dass du dich hingestellt hast und gesagt hast, okay, ich sehe da einen Vorteil drin und deswegen baue ich das mit Tokenized jetzt auf?
Aus persönlichem Bedarf heraus. Ja? Es war und hat sich einfach historisch entwickelt. Es gab nie einen Tag, wo ich sagte, okay, ich will jetzt GmbHs tokenisieren, sondern also es war auch so. Es ist ironischerweise ganz oft in meinem Leben, haben so Punkte, Dinge, die ich denke, die will ich niemals tun und am Ende tut man genau das. Also ich hasse Bürokratie, ich hasse dieses ganze notarenrechtliche Gedöns und trotzdem mache ich das gerade fast den ganzen Tag. Also es ist manchmal ironisch, aber eigentlich um das Problem zu lösen, damit ich es eben nicht mehr machen muss. Also einmal, man hat gelernt von der DAO, aber auch von der ganzen ICO-Bubble danach, Tokenisierung und Fundraising über Token, erstmal technisch gesehen, funktioniert einwandfrei. Das große Problem waren dann 2018, 2019 die ganzen rechtlichen Bedenken und ist das eine Security und darf man das öffentlich vertreiben? Genau. Dann gab es die ganzen Schweizer Non-Profits, die gesagt haben, lass uns in der Schweiz nieder als Non-Profit und das Geld, die Investments wurden sogar als Spende deklariert, obwohl das natürlich vom Gedankengut her eine For-Profit-Entity war, die Geld verdienen wollten, aber ihr Cap-Table waren eben ihre Tokens und nicht ihr Non-Profit, weil da gibt es eben kein Cap-Table. Und aus dem ganzen Mist, der damals so passiert ist, während der ICOs und Security-Token-Phase, also, und ich bin dann auch als Business Angel aktiv gewesen und da war so für mich dieses absolute Schwarz-Weiß. Also investiere ich in ein Krypto-Projekt, sind das 3 Klicks, ja, ich stecke da irgendwie Ether hin oder irgendwelche Stablecoins, kriege meine Tokens, packe die in meinen Wallet und fertig. Und am besten noch über Uniswap oder ähnliches. Also es war extremst unkompliziert, hab das geliebt. Investments in Blockchain-Projekte ist super. Danach mal konservativ in ein paar Software-as-a-Service-Dinger investiert, lokal oder auch also europaweit. Jeder in Europa macht das anders, es gibt keinen Standard, es ist extrem kompliziert, du musst teilweise zum Notar gehen, lange Verträge, also es war einfach Hölle. Und der Gedanke war, wie kann ich mein eigenes Bedürfnis als Founder wieder richtig schönes Cap-Table-Management mit Tokens zu machen, aber ja, man braucht eine GmbH, um beschränkte Haftung zu haben und aus verschiedenen anderen Gründen, aber auch als Business Angel, ich möchte tokenbasiert ganz einfach und schlicht investieren und ich möchte nicht jedes Mal zum Notar rennen müssen oder auch die ganz anderen Sachen machen. Und ich bin dann 2021, habe ich mit einem Anwalt gesprochen, Florian Klatz, manche kennen ihr vielleicht, der hat das Bundesverband Blockchain gegründet und fragt, gibt es da irgendeine Möglichkeit, das zu machen? Und er hat mich dann mit Verbindung gebracht mit Markus Kaulatz von CMS, den ich sehr schätze. Und er meint, ja, aber nicht so, wie du denkst. So, und dann haben wir angefangen, daran zu arbeiten. Also erstmal, man kann keine GmbH-Anteile tokenisieren. Den Satz muss ich erstmal so stehen lassen. Die echten GmbH-Anteile...
Okay, das hätte ich jetzt gefragt, so nicht so, wie du denkst. Denke ich mir auch schon so, okay, wie funktioniert es dann?
Es gibt keine tokenisierten echten GmbH-Anteile, weil echte GmbH-Anteile sind im Handelsregister. Dort hat nur der Notar quasi Schreibzugriff drauf, wenn man es mal so nennen möchte. Und da kann man überhaupt nichts digitalisieren. Und daran wird sich voraussichtlich in naher Zukunft auch nichts ändern. Wäre zwar schön, wenn, aber das ist einfach der Ist-Zustand. Was man aber tun kann, sind sogenannte Genussrechte ausgeben, die wirtschaftlich einem Geschäftsanteil entsprechen. Das heißt, dass ein Token wirtschaftlich dieselben Rechte hat wie ein Geschäftsanteil, die der Gesellschafter hat. Das bedeutet, Dividenden auszahlen, Exit-Erlöse, wenn es verkauft wird, Liquidationserlöse, falls man es beendet, bis hin zu Informationsrechten, sogar inklusive einer Put-Option den Token zurückzugeben und dafür einen echten Geschäftsanteil zu erhalten. Sogar die Option ist noch mit drin. Das heißt, letztendlich, wenn ich diesen Token habe, bin ich wirtschaftlich gleichgestellt mit den Gesellschaftern und habe eine Möglichkeit zu wandeln. Und das war mir in Anführungsstrichen gut genug, wenn nicht sogar besser. Weil solange ich den Token habe, muss ich noch nicht mitmachen bei der Governance. Es ist immer so ein Thema Governance. Das ist das, was der Tokenhalter nicht hat. Da kann ich mitbestimmen. Vor- und Nachteile. Ich sehe es als Vorteil aus folgendem Grund. Solange man nur kleinere Anteile hat, hat man sowieso nicht viel zu melden, mal ganz direkt gesagt. Also wenn ich meine 1, 2, 3 Prozent habe, kann ich sowieso nicht einen Geschäftsführer austauschen oder den Strategiewechsel machen. Das heißt, wozu muss ich da an diesen ganzen Gesellschafterbeschlüssen mit dabei sein? Klar möchte ich informiert sein, aber ich habe keine ernstzunehmende Stimmberechtigung. Wenn es so viel ist, dass ich damit wirklich was bewirken kann, A, kann ich ja trotzdem mit dem Geschäftsführer reden. Und wenn er nicht macht, was ich sage, und ich habe so viel Stimmberechtigung, mir gehört die Mehrheit der Firma, na gut, dann kann ich wandeln, bin Gesellschafter und nehme meine Rechte als Gesellschafter wahr. Gut. Aber das passiert in den allerwenigsten Fällen. In den meisten Fällen hat man hoffentlich ein gutes Verhältnis mit dem Geschäftsführer und kann das direkt mit dem besprechen. Das ist eigentlich nur so ein Extremszenario. Wir haben uns komplett verstritten und ich muss den austauschen oder irgendwas Ähnliches und ich habe genug Stimmberechtigung, um das zu tun. Nur für den Fall ist eigentlich eine Wandlung interessant. Es ist also wichtig, dass das theoretisch möglich ist. Praktisch braucht man es aber eigentlich fast nie. Was ich wirklich praktisch haben will, ist wirtschaftlich beteiligt sein. Und das bin ich mit den Token. Sogar noch viel besser. Und jetzt kommen die großen Vorteile. Der Token verhält sich ähnlich wie eine Aktie bei einer Aktiengesellschaft. Nämlich als frei handelbar, also technisch gesehen erstmal frei handelbar. Oder wir, die jetzt mit Blockchain sich auskennen, die wissen, die ganzen Tokenprojekte da draußen, die meisten Token sind ja ganz leicht transferierbar. Und auch digital verwendbar. Das heißt, in Wallets, als Kollateral im DeFi-Bereich oder wozu auch immer. Und dass der Token jetzt diese Eigenschaft mitbringt, heißt für mich als Investor, ich habe die Möglichkeit, den irgendwann auch mal wieder zu verkaufen. Und das bevor die Firma einen Börsengang macht, mit einem großen IPO irgendwann in 10 Jahren. Sondern er ist halt genauso technisch handelbar wie alle anderen Token auf Ethereum auch. Und diese Verbindung, die hat mich fasziniert. Wir haben es geschafft, das hinzukriegen mit sehr, sehr viel Aufwand, sehr viel Rechtskosten, was eben dahinter steckt. Wir haben eine schöne Web-App gebaut, wo man das vernünftig administrieren kann. Das heißt, wo der Founder seinen Cap-Table eben sieht, wie viele Tokens gibt es, wie viel kann er ausgeben. Und dann gibt es so die 3 Haupt-Use-Cases. Einmal eben private Investments, Stichwort Business Angels, Familie, Freunde, VCs oder Public Offers. Da reden wir jetzt von ICO-ähnlichen Crowdfunding-Kampagnen, wo ich die Öffentlichkeit einlade zu investieren. Wir kümmern uns darum, dass die ganzen rechtlichen Sachen erledigt sind oder dass man regelkonform ist. Und als drittes die Mitarbeiterbeteiligung. Das ist eben das, was man so macht, wenn man jemanden beteiligen will. Aber da hört es eigentlich nicht auf, denn letztendlich haben wir ein digitales Asset. Und wenn es um Community-Beteiligung geht, ganz wichtiges Thema in Web3, Schlagwort Airdrops oder einfach nur Incentivierung, wenn du mein Produkt nutzt, bekommst du dafür Tokens, aber die Tokens sind eine echte Beteiligung an der GmbH, nicht irgendwelche Fake-Sachen. Das sind die Möglichkeiten, die sich alle ergeben. Ich habe am Ende programmierbares Equity. Also if this, then that. If angemeldet und Produkt genutzt, then issue Tokens. Und vollautomatisch. Und diese Möglichkeiten, die sind einfach enorm. So wie Ether haben wir damals gesagt, Ether ist programmierbares Geld und hat sehr, sehr viele Möglichkeiten aufgemacht. Und mit diesen Token haben wir jetzt programmierbare Anteile. Und damit gibt es wieder Haufen Möglichkeiten, die sich damit ergeben. Das ist extrem spannend und ich arbeite mit sehr viel Leidenschaft und Spaß dran.
Das hört man auf jeden Fall auch raus. Ey, das ist super spannend und ich merke schon, ich glaube, ich könnte dich stundenlang ausfragen. Ich habe nämlich noch ein paar Fragen jetzt on the side aufgeschrieben. Die allererste, die ich gerade hatte, ist, während du darüber gesprochen hast, dass du ja tendenziell die Anteile, die quasi abgebildet tokenisiert sind, auch wenn man GmbH-Anteile nicht tokenisieren kann, wie wir jetzt gelernt haben, hat man dann nicht irgendwann Kontrollverlust darüber, wer in die Company investiert ist? Also ab dem Zeitpunkt, wo du als Investor diese Tokens verkaufen kannst oder auf irgendwelchen Plattformen traden kannst, wenn man das so nennen darf, oder gibt es da auch Limitierungen? Weil anders als im klassischen Investment weißt du ja als Startup immer, wer in deinem Cap-Table drin ist. Und hier habe ich das Gefühl, ab dem Zeitpunkt, wo du es zu einem Tradable Asset machst, zu einem einfachen Tradable Asset, hast du diese Übersicht nicht mehr oder verstehe ich das falsch?
Also beides möglich. Wir haben das ganze Spektrum. Vielleicht muss ich ganz kleines Wort dazu sagen, wie wir es technisch gelöst haben. Es gibt diesen Token und dann gibt es 2 Möglichkeiten, den einzuschränken. Einmal über Lock-up-Perioden, das heißt, es ist individuell pro Investor, dass die bestimmten Zeitraum, den ich handeln können, üblicherweise 2 bis 4 Jahre. Oder, das ist noch eine engere Einschränkung, eine Allow-List, früher haben wir Whitelist gesagt, das heißt, nur wer da drauf ist, die Adressen dürfen den Token senden empfangen. So, was ist damit möglich? Das eine, sage ich mal extrem, ist der klassische GmbH-Fall, wie er heute meistens gelebt wird, nämlich für jede Änderung müssen alle Gesellschafter zustimmen und das ist total eingeschränkt, es gibt die Allow-List und du machst einen, holst einen Investor rein, der kommt dann auf diese Allow-List, jetzt will der seinen Token verkaufen, da muss der erstmal alle Gesellschafter fragen, ob der neue Käufer auf die Allow-List kommt, und erst wenn er das ist, kann er den Transfer machen, dann kann der alles wieder runtergenommen werden. Das heißt, man kann praktisch dieselben Regeln abbilden, wie sie heute bei einer GmbH üblich sind. Also gar nichts mit freier Handelbarkeit, alle müssen immer zustimmen. Bis hin zum anderen Extrem in Anführungsstrichen, nämlich komplett freie Handelbarkeit, jeder kann das haben. Dann sind wir bei einem Fall, der sehr ähnlich ist mit einer normalen Aktiengesellschaft. Also heute schaut ja auch nicht, keine Ahnung, Siemens nach, wer gerade bei irgendeinem Broker die Siemens-Aktie gekauft oder wie verkauft hat. Es passiert einfach Daily Trading, das ist einfach, wenn du eine börsennotierte Aktiengesellschaft bist, gehört es dazu, dass du nicht nonstop, oder du kannst zwar nachschauen, die haben ja überall Identifizierung gemacht von den Leuten, aber es interessiert dich eigentlich nicht, wer es jeden Tag da Aktien kauft und verkauft. Und dieses Spektrum ist jetzt möglich mit diesen Token, je nach Einstellung. Das heißt, der Geschäftsführer stellt ein, ich will erstmal so starten und irgendwann öffnet er das vielleicht zu, okay, Handelbarkeit, aber nur wer auf dieser Liste ist, aber die Liste mache ich recht groß oder jeder kommt sofort drauf, du musst nur kurz anfragen davor, bis hin zu, ach, ich verhalte mich ähnlich wie ein börsennotiertes Unternehmen oder ähnlich wie ein tokenbasiertes Projekt in der Web3-Welt und jeder kann den Token einfach frei handeln. Ist voll in der Kontrolle des Geschäftsführers.
Und die nächste Frage, die sich mir instant gestellt hat, so ich verstehe alles, was du sagst, du verstehst auch, wovon du sprichst, aber was ist mit den Leuten oder den potenziellen Investoren, die jetzt von Blockchain und Krypto wenig Ahnung haben, dem wahrscheinlich auch ein bisschen kritischer gegenüberstehen, werden die da direkt mit all den Wörtern konfrontiert oder wie nimmt man die Leute mit an die Hand, die da vielleicht noch nicht die große Erfahrung mitgesammelt haben? Braucht man eine Krypto-Wallet dafür? Muss man durch ein KYC? Wie funktioniert das auf der anderen Seite?
Ja, das ist zwischen ein Nachteil unserem Produkt. Es ist etwas erklärungsbedürftig, vor allem für die, die noch nie Web3 angefasst haben. Wir müssen natürlich erklären, es ist ein Genussrecht mit der wirtschaftlichen Beteiligung plus der Option zu wandeln. So. Wenn die sich einen Anwalt nehmen, verstehen sie es meistens sehr schnell. Wir hoffen, dass es sich einfach ein bisschen mehr als Standard etabliert und es wird hoffentlich... Bis jetzt war es eigentlich bei niemandem ein Problem. Also wir haben ja als Investoren auch HTGF, Seed und Speed und ein Side-Vehicle von HV Capital. Also die sind einfach Leute damit drin, die sich damit auskennen. Die Legal Due Diligence haben wir mehrfach bestanden. Und das zeigt uns, schafft natürlich auch Vertrauen nach außen. Aber jetzt für den einzelnen Investor, ja, wir sagen ihnen, du brauchst ein Wallet. Wir haben auch ein bisschen Erklärmaterial dazu. Alternativ bieten wir an, ein Embedded Wallet auf unserer Plattform. Das heißt, du musst keins mitbringen, wir machen dir eins. Da arbeiten wir zusammen mit Web3Auth. Letztendlich bedeutet das, man hat nur ein Google-Login und kriegt ein 2 aus 3 Multisig im Backend, was eigentlich schön sicher ist. Ein Teil wird über den Google-Login verwahrt. Taurus-Netzwerk, nur Stichwort, gehe ich jetzt nicht tiefer darauf ein. Ein anderes wird runtergeladen vom User. Also kriegt eine File zum Downloaden, die irgendwo sich abspeichern soll. Und das dritte behalten wir. So, das heißt, wenn einer von diesen 3 Parteien seinen Teil verliert, kann man immer noch an die Assets rankommen. Und das ist eigentlich schon sehr userfreundlich, weil letztendlich locken die sich mit Google ein, viel mehr merken die nicht. So, also das ist schon okay. Und dazu kommt noch, dadurch, dass der Token ja nur über die rechtlichen Verträge an die Rechte gebunden ist, haben wir noch ein paar Spielräume, die andere Tokenprojekte nicht haben. Zum Beispiel, wenn der Investor Zugang zu seinem Wallet verliert, können wir on-chain nachschauen, hat er schon mal eine Transaktion gemacht? Wenn nicht, kann der Geschäftsführer die Tokens burnen und die neue auf ein neues Wallet issuen oder minten. Fertig. Oder wenn aber, falls wir es nicht hoffen, nochmal so ein richtig krasser Hack passieren würde, Ethereum Blockchain ist down und unsere Smart Contracts sind komplett kaputt, trotz mehrfacher Auditierung und so weiter, dann haben wir im Vertragswesen drin, dass dann die Rechte nicht mehr an den Token gekoppelt sind. Das heißt, der Hacker, der die Tokens hat, kann damit nichts anfangen, die haben keinen Wert mehr. Und die GmbH würde dann einen neuen Tokens issuen nach dem letzten Stand, wo alles noch korrekt war. Das haben wir, solche Klauseln haben wir quasi in Verträgen mit drin. Das heißt, solche Edge Cases sind abgedeckt und man braucht da jetzt nicht zu viel Angst davor haben, dass man jetzt den Token in sein Wallet hält.
Okay, das war auf jeden Fall sehr, sehr gut erklärt. Wir haben bei uns in der Zuhörerschaft oder Zuschauerschaft auch sehr viele potenzielle Founder, sehr viele Leute, die an verschiedensten Projekten arbeiten. An alle, die dir jetzt zuhören, also ab welchem Zeitpunkt macht es denn Sinn, diesen Schritt zu gehen und zu sagen, okay, ich möchte jetzt meine Company oder mein Cap Table tokenisieren? Ist das erst beim Fundraising? Oder gibt es auch später eine Möglichkeit zu sagen, ey, ich habe da Bock drauf, vor allem wenn es vielleicht um Mitarbeiterbeteiligung geht, so ab welchem Zeitpunkt kommt man dann tendenziell mit euch in Kontakt?
Prinzipiell ist es jederzeit möglich, Sinn macht es, wenn du das erste Mal irgendeinen weiteren Teilhaber reinholen möchtest, sei es dein Mitarbeiter, wenn du sagst, das ist das Erste, was ich mache, oder sei es der erste Investor. Also vielleicht nochmal zur Klarstellung, das ist vielleicht unsere Kommunikation, ist da manchmal nicht klar genug, wenn wir sagen, tokenisiere deine GmbH, heißt es eben nicht, dass die bestehenden Geschäftsanteile im Handelsregister angefasst werden. Das heißt, die GmbH wird ganz normal gegründet und da brauchst du uns nicht dabei, du musst auch nicht von Anfang an uns dabei haben. Geh irgendwo zum Notar, mach deine GmbH oder auch UG. Als Nebenbemerkung, es funktioniert auch für die UG. Aber bei der GmbH machst du dann deine 25.000 Euro Stammkapital, dann gibt es in der Regel 1 Euro pro Anteil, gibt es dann 25.000 Anteile. So. Und wenn du das erste Mal irgendwie eine Kapitalerhöhung machen willst, Wandeldarlehen, irgendwas issuen willst, dann macht es Sinn, das über uns zu machen. Das heißt, dass dann alle weiteren Anteile, ich nenne jetzt mal virtuelle Anteile, ausgegeben werden in Form von Tokens und du eigentlich nicht mehr zum Notar musst. Es bleibt dort im Handelsregister bei den 25.000 Anteilen und alle Tokens werden on top gemintet. So ganz, also ganz ähnlich wie bei einer Kapitalerhöhung, wo dann einfach neue Anteile geschaffen werden, nur dass hier eben keine Anteile beim Notar im Handelsregister geschaffen werden, sondern Anteile auf der Blockchain in Form von Tokens, in Form von diesen tokenisierten Genussrechten. Also ja, das erste Mal in Kontakt mit Investoren, deine erste Änderung am Cap Table, das ist der Zeitpunkt, wo du mit uns sprechen solltest.
Mhm. Und jetzt hast du ja schon Mitarbeiterbeteiligung angesprochen. Wie funktioniert das? Also kann ich einfach dann auch eben diese Token meinen Mitarbeitern zur Verfügung stellen? Die sind dann wahrscheinlich auch gelockt, wird wahrscheinlich auch alles über diese Plattform stattfinden oder wie funktioniert das?
Exakt. Also wir haben sogenannte Smart Contracts, die sorgen für dieses Vesting. Also ein Mitarbeiter bekommt die Tokens nicht sofort, sondern muss sich über einen gewissen Zeitraum erarbeiten. Gegebenenfalls ist auch nochmal ein Cliff dabei. Cliff bedeutet, dass man innerhalb der Zeit noch keine Tokens bekommt, ähnlich wie Probezeit. Und danach erst richtig anfängt, die Tokens zu halten. Das wird technisch in Form des Smart Contracts abgebildet. Rechtlich, unsere Plattform ist ein ganz großer Mehrwert für dich als Gründer, sind unsere rechtlichen Templates. Das heißt, wir haben Templates für die Tokenisierung überhaupt, also wie man den Token an das Genussrecht koppelt, aber auch für zum Beispiel die Mitarbeiterbeteiligung. Und alles wird digital auf der Plattform abgewickelt, ähnlich wie bei DocuSign. Wir müssen dann einfach beide Seiten mal kurz digital unterzeichnen und das war's schon, ja. Der Mitarbeiter kann sein Google-Login verwenden, wenn er kein eigenes Wort mitbringt. Also es funktioniert auch für nicht Web3-affine User, die noch nie zuvor ein Wallet angefasst haben. Die merken davon eigentlich gar nichts und sehen dann quasi, wie sie alle 10 Sekunden ihre Token-Vesting weitergeht. Ist ja quasi kontinuierlich. Und du als Geschäftsführer kannst, wenn zum Beispiel ein Mitarbeiter wieder geht, das einfach stoppen. Vesting hört hier auf. Und ein großer Vorteil im Vergleich zu ESOP und VSOP und allen anderen Programmen, die es für Mitarbeiter gibt, ist tatsächlich der steuerliche Aspekt. Wer da mehr wissen will, bei YouTube, ich habe ein Webinar dazu gemacht, Tokenized Mitarbeiterbeteiligung, kann man sich gerne anschauen. Aber im kurz zusammengefasst, ein Problem, den zum Beispiel VSOPs haben, die sind ja oft Exit-Beteiligungen, heißt, die werden mit vollen Einkommensteuersatz besteuert oder diesen progressiven Einkommensteuersatz, bis zu 45%. Also angenommen, man gibt seinem Mitarbeiter Anteile im Wert von 50.000, nach 10 Jahren sind die 500.000 wert, es gibt einen Exit, der erhält das und an dem Tag muss der 500.000 voll besteuern, meistens Spitzensteuersatz 45% etwa. In unserem Fall kann der Mitarbeiter die Tokens gleich am Anfang minten, zahlt zudem, also er kann frei entscheiden, wann er die Tokens wirklich erhält, also dieser Mint-Zufluss-Prinzip, seine Entscheidung. An dem Tag muss er zum aktuellen Wert seinen Einkommensteuersatz bezahlen, das ist nicht zu vermeiden. Aber alles, was danach passiert, die ganze Wertsteigerung, die ist dann halt Kapitalertragssteuer in der Regel so 20-25%. Also wesentlich günstiger. Also steuerlich gibt es eigentlich keine bessere Option als den Token für die Mitarbeiter.
Und eine Frage, die ich jetzt noch hatte, als du Crowdinvesting angesprochen hast, ich habe mir da auch vorher schon drüber Gedanken gemacht. Welchen Vorteil hat man, dass, also wo sind nochmal die Unterschiede zwischen öffentlichem und das, was du dann privat machst? Und warum sollte man sich dazu entscheiden, das öffentlich zu machen? Und vor allem, warum sollte man das mit Tokenized machen? Es gibt auch ultra viele Plattformen, über die man auch raisen kann. Kannst du uns da nochmal durchführen?
Gerne. Also wenn du ein Investmentangebot machst, hast du prinzipiell Prospektpflicht bei der BaFin, was unheimlich aufwendig ist. Und dann gibt es eine Liste von Ausnahmen. Und zwei davon, die sehr relevant sind, sind, wenn du weniger als 150 Investoren ansprichst, per EU-Mitgliedstaat oder pro EU-Mitgliedstaat, brauchst du nichts. Das heißt, das ist das, was wir privates Angebot nennen. Also der Business Angel, Familie, Freunde, läuft extrem unkompliziert. Du musst nicht die Vorbereitung machen, kostet auch nicht viel. Ja, das ist Private Offer. Public Offer heißt, wenn du bis zu 8 Millionen pro Jahr mit einem Informationsblatt und einem lizenzierten Anlagevermittler ausgibst, und wir sind unter einem Haftungsdach dafür lizenziert, dann kannst du halt bis die 8 Millionen öffentlich machen. Das heißt, du kannst über Social Media alle ansprechen und öffentlich Fundraising betreiben. Der große Unterschied vielleicht zu anderen Plattformen, viele andere Plattformen, da gibt es, wie bei Kickstarter, ist nur so eine Art Vorverkauf vom Produkt. Genau. Mhm. Dann gibt es zum Beispiel sowas wie Royalties oder eigentlich nur einen Kredit, wo man 10% Zinsen kriegt und das war's. Ich habe zumindest nichts Vergleichbares gesehen, wo man etwas, was wirklich ähnlich ist, wie echte Anteile bekommt. Also der Kleinanleger ist richtig investiert an dein Unternehmen, hat dir nicht nur einen Kredit gegeben oder ein Produkt schon mal gekauft, was er irgendwann mal bekommt. Das ist ein großer Unterschied. Und ich spreche das ist vielleicht mal so die große Vision, wo ich angefangen habe mit Tokenizen, wo ich immer hin wollte. Ich nenne es gerne Continuous Fundraising. Warum denken wir noch in Pre-Seed, Seed, Serie A, B, C, D und so weiter? Weil es halt so aufwendig ist, eine Finanzierungsrunde aufzusetzen und man das nicht ständig machen will, sondern immer nur, wenn man es gerade mal braucht, und ist man froh, wenn das Ganze vorbei ist. Mit diesem Continuous Fundraising oder bei uns Crowd Investing kann ich einen Invest-Now-Button auf meiner Webseite haben, wo jederzeit jeder draufklicken kann und sieht meine aktuellen Konditionen, zu denen er investieren kann und kann quasi komplett self-serving den Investment-Ding da durchlaufen und dein Investment abschließen. Das heißt, ich bin eigentlich immer am Fundraisen. Oder ich brauche es gerade nicht, dann mache ich eine Pause rein, gerade brauche ich kein Geld, ich brauche wieder Geld, dann mache ich es wieder auf. Ich kann mir meine Bewertung, also es ist ja mein Angebot an die Öffentlichkeit, jederzeit ändern und bin eigentlich immer im Fundraising. Das heißt, wenn ich zu einer Konferenz gehe und spreche auf der Bühne, habe mein Public Fundraising open, kann ich dort jedem sagen, wer das toll findet, ihr könnt gerne investieren, hier ist die Webseite, Invest Now und fertig. Ohne, dass man jetzt mit jedem einzelnen Investor nochmal ein Gespräch führen muss, jeder will nochmal ein Pitch-Deck haben. Man hat das quasi einmal gut vorbereitet, dein Pitch-Deck, deine Investment-Docs und macht kontinuierlich Fundraising bis zu 8 Millionen pro Jahr. Wenn es darüber hinausgehen soll, braucht man ein richtiges Prospekt, auch das ist machbar, kostet nur ein bisschen mehr Geld und Zeit. Und diese Idee von kontinuierlichem Fundraising, as needed, und ist sogar finanziell gut für den Founder, weil er muss nicht immer große Runden machen bei einer niedrigen Bewertung. Er nimmt immer jetzt so viel auf, wie er gerade eben braucht, zu der jetzt aktuellen Bewertung und dann mehr eben später bei einer höheren Bewertung. Das ist etwas, was es so eigentlich nur bei Tokenized gibt. Echte Beteiligung im Continuous Fundraising.
Und da kann jetzt einfach, also jeder investieren, also auch wenn du von Kleinanleger, Kleinanlegerin sprichst, von welchen Beträgen sprechen wir da? Wird das auch vorher festgelegt oder geht das auch irgendwie ab einer Handvoll 100 Euro?
Also die Schwellen, technisch gesehen hoffen wir noch weiter runterzukommen. Aktuell sind wir bei 200 Euro Minimum. Mein Ziel ist 100 Euro, aber die Nebenkosten sind aktuell, wir zahlen über 10 Euro für die ID-Now-Identifizierung und dann waren noch die Transaktionskosten auf Ethereum und bei 100 Euro ist man dann irgendwann schnell im Minusgeschäft. Also 200 Euro ist für uns aktuell die untere Schwelle. Dann ist, was darf der Anleger rechtlich machen? Das kommt halt darauf an. Normalerweise bis zu 25.000 Euro darf ein Kleinanleger investieren, aber nicht mehr als das Doppelte seines Nettoeinkommens, also pro Monat. Das heißt, es kommt ein bisschen darauf an, wie viel er verdient. Die Angaben muss er bei uns machen, ob diese Bedingungen erfüllt sind. Wenn er aber ein sogenannter semi-professioneller Investor ist, das bedeutet, er investiert mehr als 200.000 Euro, dann darf er das einfach so machen. Oder wenn es ein professioneller Investor ist, dann kann er machen, was er will. Das heißt, wir müssen diese Einstufung machen, aber die meisten werden wahrscheinlich noch als Kleinanleger eingestuft und je nach Gehalt ist dann die Obergrenze 25.000 Euro.
Das klingt ja, das ist geil, das klingt echt so, als würdest du wirklich die Art und Weise, wie Geld geraced wird und wie Menschen Teil eines Unternehmens sein können, auf jeden Fall revolutionieren. Wie weit sind wir denn noch deiner Meinung nach davon entfernt, dass irgendwann vielleicht, I don't know, jedes 10. Unternehmen sagt, ey, ich habe Bock, mich zu tokenisieren, ich will genau diesen Approach wählen? Oder sind wir da noch so übertrieben am Anfang?
Meine Hoffnung ist so 3 bis 5 Jahre. Ich meine, jetzt, wo stehen wir aktuell? Okay. Wir haben ungefähr, ja. Ich habe 70 Firmen, die sich gerade bei uns im Onboarding befinden oder sich schon ongeboardet haben. Es gibt jetzt schon über 4 Millionen, die bei unserer Plattform geraced wurden. Ich müsste die Zahl nachschauen. Etwa, ich glaube, 75 Private Offers sind geclosed worden. Das heißt, dafür, dass wir erst jetzt ungefähr ein Dreivierteljahr live sind, bin ich eigentlich ganz zufrieden. Die Early Adopters sind natürlich die Web3-User. Die haben einfach keine Angst vor Tokens, die haben keine Angst vor einem Wallet. Die sind ganz andere, verrückte rechtliche Konstrukte gewöhnt. Die haben auch keine Probleme damit, mal einen alternativen Weg zu gehen. Das, was wir aber sehen, ist, es funktioniert extrem gut. Also das Feedback, was wir aktuell haben, ist einfach ein extrem smoother Prozess, um viele kleine, auch mittelgroße Investoren reinzuholen. Also wir hatten eine Firma jetzt, die machen Hundefutter und die sind begeistert, ihre Kunden dabei sich richtig beteiligen zu lassen, so Luxus-Hundefutter nenne ich es mal. Andere machen Elektroautos und haben schon ganz viele, die immer anfragen, ob sie investieren können, und die wussten nicht, wie können wir denn die Hunderte von Leuten anfragen. Und na, über uns können sie jetzt 150 Links verteilen an die Top 150, die angefragt haben, ob sie investieren können, weil die haben ein bisschen Traction bekommen in Social Media und sind dort irgendwo mal viral gegangen und haben ganz viel angefragt, ich würde gerne bei euch investieren. So mittelgroße Summen. Und mit uns geht es ganz einfach, ohne dass man den ganzen Cap-Table verhunzt, weil jetzt auf einmal 100 Gesellschafter da sind. Weil im Cap-Table und in der Gesellschaftervereinbarung und so weiter spielt es alles überhaupt keine Rolle. Es bleibt alles schön sauber. Es ist nur eine wirtschaftliche Beteiligung in Form eines Tokens. Und das Feedback unserer Kunden ist so positiv, dass ich glaube, es ist eigentlich nur eine Frage der Zeit. Wir müssen einfach weitermachen, das Produkt schön rundkriegen, die Ecken und Kanten rundschleifen. Wir haben jetzt viele Web3-Kunden, aber auch fast Hälfte Web3, Web2-Kunden. Das ist auch gut. So, es ist gar nicht so, es ist nur die Web3-Firmen, das gerade eben machen. Es sind natürlich die leichter zu überzeugen sind. Mein Ziel ist dieses Jahr auf jeden Fall 100 Companies, die ganz aktiv ständig das Produkt nutzen. Da sind wir gar nicht mal so weit weg davon. Und hoffentlich in 3 bis 5 Jahren zumindest im deutschen Markt Marktführer zu werden. Und dann hoffe ich, mir die anderen europäischen Länder anzuschauen. Ich habe jetzt nicht vor, nach Asien und USA zu gehen. Ich bin schon super happy, wenn wir so eine europäische Lösung haben, die Legal Entities, die es in Europa gibt, die LLC, die SAL, ÖÜ, die GmbH, die UG und jeden Land eine andere. Wenn wir die alle abgedeckt haben mit diesem Konstrukt, das ist vielleicht noch so ein Gedanke, dass Amerikaner und Asiaten wieder in Europa investieren, ohne dass man dafür eine Delaware Inc. in den USA machen muss oder irgendwelche anderen Konstrukte. Das wäre schon ein Riesen-Win und so eine Art, sag mal, Web3-based Angelist in Europa zu bauen. Das ist eigentlich mein Ziel. Hoffentlich in 5 Jahren haben wir das geschafft. Schauen wir mal.
Kann man, jetzt wo du es auch gerade gesagt hast, könnte jetzt jemand außerhalb von Deutschland quasi, also so für mich hört sich das so an, und das ist ja auch so ein bisschen die ich sag mal so, dieses Blockchain-Narrativ, dass du ja einen Standard dann hast. Und bei dem, was ich jetzt gerade rausgehört habe, du hast in jedem Land einfach eine andere Grundlage, eine andere rechtliche Grundlage, wie man in Unternehmen investiert. Aber das würde ja eigentlich bedeuten, dass in der perfekten Welt, die du gerade ausgemalt hast, eigentlich länderübergreifend sehr einfach in Unternehmen investiert werden kann, ohne dass du auf einmal in Polen eine andere rechtliche Grundlage hast als in Deutschland, also jetzt aus der Investorenperspektive.
Ja, du kommst nicht ganz raus aus dieser Sache, weil nun mal jedes Land ein anderes Rechtssystem hat. Jeder Anwalt würde sagen, ich bin nur Anwalt in meiner Jurisdiktion, also in dem Fall Deutschland. Das heißt, was ist unsere Hausaufgabe? Und vielleicht nochmal einen Schritt zurück, man muss das ein bisschen aus Investoren- oder Founder-Sicht sehen. Stand heute haben wir unsere Verträge auf das deutsche Rechtssystem für die GmbH optimiert. Und so gesehen gilt es auch nur dafür. Die Investoren, die können theoretisch aus der ganzen Welt kommen. Hier muss man nur aufpassen beim öffentlichen Angebot. Das ist nicht so leicht in den USA zu machen. Da muss man sich bei der SEC registrieren. Ist nicht ganz so einfach. Bei privaten Angeboten wesentlich einfacher, da weltweit Leute anzunehmen. Also mit Sternchen, weil kommt immer drauf an, Sanktionslisten und verschiedene Sachen. Wenn es jetzt um andere Länder da geht, heißt das, wir müssen in jedem Land, und die Hausaufgabe steht uns bevor, dasselbe Konstrukt aufbauen für die Private Legal Entity, die es dort gibt. Das ist eben so die Schweizer SAL, die estländische ÖÜ, die englische LLC und so weiter. Ja. Für die muss man immer was anpassen, aber inhaltlich sollte es trotzdem dasselbe sein. Ein Token, der eine wirtschaftliche Gleichberechtigung darstellt und eine Möglichkeit zum Wandeln. Und wir sind eigentlich sehr überzeugt davon, dass wir es in jedem Land hinkriegen werden. Aber das heißt, die Verträge sind je nach Land immer ein bisschen anders, aber der Inhalt, was ich bekomme, sollte ziemlich identisch sein. Aus Investorensicht sollte es dann egal sein, in welchem Land ich einen Tokenized-Based Token kaufe. Ich weiß, ich kriege eigentlich immer dasselbe. So, aber wenn wir diese Hausaufgaben gemacht haben, dann würden wir zumindest europaweit einen Standard haben und hoffentlich irgendwann mal weltweit Investoren einladen können. Fokus ist momentan noch Deutschland und bald Europa. Aber gerade akkreditierte Investoren aus den USA sollten hoffentlich auch bald möglich sein.
Ich finde das cool, dass du sagst, so all eyes back to Europe. Also, dass man nicht irgendwie direkt sagt, okay, ich gehe jetzt eben nach Asien, weil da ist die Grundlage für solche Themen vielleicht auch einfacher im Sinne von, die Leute sind auch affiner. Ich kann mir vorstellen, dass Deutschland auf jeden Fall ein bisschen schwieriger ist. Also nicht nur aus der legalen Sicht, sondern auch einfach die Leute mitzunehmen und zu überzeugen. Aber so wie es sich für mich anhört, ist es, du scheinst ja wirklich ein Problem zu lösen, was viele Leute auf beiden Seiten haben, sowohl Investoren als auch Startup-Founder. Und dementsprechend kann ich mir nur vorstellen, dass vor allem jetzt auch nach dieser Episode die ein oder anderen Leute hellhörig werden.
Ja, also man kann das Problem nicht einfach mal schnell global lösen. Es ist einfach,
ja, das habe ich schon rausgehört.
Man muss das schon sagen, man kann nicht alles für jeden tun, aber etwas für jemanden und ganz spitz in die Nische reingehen, erstmal nur die deutsche GmbH. Und dann machen wir weiter mit dem nächsten Land. Und dann hast du was wirklich funktioniert. Es gibt viele so Tokenisierungsplattformen, die tokenisieren irgendwas, irgendwie. Dann bleibt aber die Arbeit trotzdem bei dir. Weil du musst trotzdem die ganzen Verträge schaffen und das bisschen Technik, was die anbieten, das ist gar nicht so schwer. Und hier eine Komplettlösung zu haben, die von Anfang bis Ende funktioniert, das kannst du nur machen, wenn du einen ganz speziellen Fall löst. Und die deutsche GmbH reicht jetzt erstmal aus.
Ja, das ist mega. Ich würde jetzt zum Ende hingehen, auch wenn ich noch ganz, ganz viele Fragen habe, aber das würde dann wahrscheinlich auch den Podcast hier übersteigen. Die Menschen, die jetzt zuhören und zuschauen, können ja sowieso auf dich zurückkommen, wenn es denn offene Fragen gibt. Aber was wir mit jedem Podcast-Gast machen, ist, wir haben immer 5 Fragen vorbereitet, die wir stellen, wo es einfach darum geht, dass du so schnell wie möglich darauf antwortest und einfach deine Gedanken teilst. Und du musst auch nicht extrem viel ausholen, kannst auch nur ein Wort sagen, wie du möchtest. Wenn du bereit bist, können wir loslegen?
Gerne.
Ja, okay. Was findest du im Web 3 oder in Krypto überbewertet und warum?
Jetzt schnell antworten. Was ist überbewertet? Ja. Die meisten alternativen Layer 1 Blockchains sind oft überbewertet im Vergleich zu den ganzen Layer 2s, die es gerade gibt. Das ist vielleicht eine kurze Antwort.
Oh, könnte ich länger drüber sprechen, aber ja. Ja, interessant. Interessante Aussage. Nicht schlecht. Wenn es Tokenized nicht geben würde, was würdest du jetzt machen?
Vielleicht würde ich wieder bei der Ethereum Foundation arbeiten und Protokollsachen machen.
Wer ist die beeindruckendste Person, die du jemals getroffen hast?
Meine Frau.
Oh, sehr, sehr süß. Da wird sie sich freuen darüber. gibt es irgendeine kleine Anekdote oder interessante Geschichte aus deiner Ethereum- oder The DAO-Zeit?
Da gibt es viele, wir wollen es ganz kurz machen. Also der Zeitpunkt, wo die Ethereum Foundation es nicht geschafft hat, Geld nach England zu bringen, wo eine Tochterfirma war, und man das Geld in Bar in Koffern transportieren musste. Das war, damit die ihre Gehälter zahlen konnten, weil die einfach nirgends so ein Bankkonto bekommen haben oder anderes. Und damals gab es auch noch nicht die Möglichkeit, Ether umzutauschen irgendwo. Das waren so Side-Stories, ja.
Das kam sehr, sehr gut aus der Pistole geschossen, nicht schlecht. Dann die letzte Frage. Eine interessante Person, der man auf Social Media folgen sollte, egal welches soziale Medium, egal ob jetzt Newsletter oder sonst irgendwas, wem muss man folgen? Wessen Content konsumierst du gerne?
Tatsächlich, das mag jetzt sehr biased sein, aber der Content von Vitalik Buterin ist weiterhin auf sehr hohem Niveau. Also er schreibt sehr gute Blogposts und ist weiterhin wirklich der Thought Leader, den Ethereum nicht verdient hat, aber bekommen hat. Ja.
Das ist ein sehr, sehr schönes Schlusswort von dir. Christoph, gibt es noch irgendetwas, was du hinzuzufügen hast? Wie können die Leute am besten auf dich zurückkommen? Ist es LinkedIn? Ist es E-Mail?
Also E-Mail ist tatsächlich das, wo ich auch antworte. Christoph at Tokenized. Ansonsten nutze ich vielleicht noch am meisten Twitter. LinkedIn bin ich nicht ganz so aktiv. Twitter at chrjens. Finde ich ja schon.
Okay, dann nicht schlecht. Dann wirklich vielen, vielen lieben Dank, dass du da warst. Ich habe echt sehr, sehr viel mitgenommen und ich kann mir vorstellen, dass all die, die jetzt bis hierhin mitgehört haben, auch eines Besseren belehrt worden sind, wie die Zukunft von Tokenisierung aussehen könnte oder wer sie mitgestaltet und sich vielleicht dann auch hinsetzen und deinen Namen googeln, wie ich am Anfang dieser Podcast-Episode.
Ja, vielen Dank für die Einladung. War eine schöne Zeit.
Super. Dankeschön. Bis dann.